Zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb am heutigen Ostersonntag grüßt Sie herzlich Oliver Gierens. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und unser Thema ist natürlich auch heute das Osterevangelium, und zwar das Evangelium nach Johannes unter dem Motto »Er sah und glaubte«. Im Osterevangelium bei Johannes, im 20. Kapitel, die Verse 1 bis 9, da wird vom Lauf der zwei Jünger Petrus und Johannes zum leeren Grab Jesu berichtet. Von Johannes wird gesagt, er sah und glaubte. Was das bedeutet, dazu hören wir heute Meditationen und Gedanken von Pfarrer Fritz May aus Langenfeld bei Düsseldorf. Von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer May, und Ihnen natürlich erstmal ein gesegnetes Osterfest.
Danke. Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim und auch ein gesegnetes Osterfest.
Ja, er sah und glaubte, so ist das Johannes-Evangelium, das Evangelium der Auferstehung überschrieben, und dazu hören wir jetzt Gedanken von Pfarrer Fritz May.
Gerne, danke Ihnen sehr. Meine Lieben, der Johannes heute, das kennen wir, also ich kenne das, Sie kennen das, das Evangelium, kommen zum Grab. Und dann habe ich mir immer gedacht, der schnelle Johannes, der läuft dahin, so ein junger Bursche, und dann der Petrus eben halt ein bisschen älter. Ja, wahrscheinlich ist er schon so alt, wie ich jetzt bin. Und früher habe ich immer gedacht, der wäre älter und dass er nicht so schnell ist. Ist ja auch so. Aber ich möchte wirklich an den Kern drangehen. Dieses sah und glaubte, das habe ich immer gelesen und eigentlich nie verstanden. Dieses, was dahinter steckt. Die beiden sind gerufen worden von Maria Magdalena, kennen Sie ja. Ne? Dass dann, sie ging dann zu ihnen und sagt, hey, ja, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Und dann gingen die beiden los. Und Johannes war eben schneller und Petrus kam danach, er wartete am Grab. Petrus ging rein und er sah dann die Leinenbinden da liegen, das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Und es lag nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Und dann ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Und wenn man das mal sieht, könnte man sagen, dass eben Petrus nicht glaubte. Meine Lieben, man könnte sagen, wird so schnell überlesen, dass auch die Jünger glauben mussten. Dass heute noch der Papst ja in der Ansprache sagte, dass eben halt Thomas nicht gelaufen ist. Der hat in aller Ruhe, blieb er bei seinem Leben, bei seinem Denken, ja, bei seinem Schweigen, so wie der Papst das sagte. Und also nicht wörtlich, sondern wollte dann ein Zeichen haben. Er sagte, wenn ich meine Hand nicht in seine Seitenwunde und so weiter, Sie kennen das ja. Auch die Jünger hatten genau diese Schwierigkeit. Wobei dann, wenn wir die erste Lesung nehmen aus der Apostelgeschichte, sehen, dass Petrus ja rausgekommen ist. Das soll eben kein Verurteilen sein, sondern sollen sehen, worum es in Wirklichkeit geht. Dass nämlich Petrus dann da sagte, Apostelgeschichte 10, dass es um Jesus Christus geht, ja, wie Gott ihn gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, und dieser umherzog. Und dass er Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Auch dieser Satz, da möchte ich nachher auch nochmal drauf, aber ich möchte ihn schon vorwegnehmen, dass die Krankheit eben wirklich mit dem Bösen zusammenhängt, aber wo, sobald ich es ausspreche, dass dann wir schon erzittern und denken, wie, was ist denn da los? Und da werden wir gleich noch was zu hören von unserem Papst Benedikt und von dem lieben Romano Guardini, dessen Seligsprechungsprozess eingeleitet ist. Und dann sagt er nämlich weiter unten, dass er eben erschienen ist. Wir sind Zeugen, sagt er da, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen. Und die wir mit ihm nach seiner Auferstehung und so weiter. Und dann sagt er, das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, da ist es, jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. So, und das ist die Erfahrung, die Petrus gemacht hat. Nämlich, er hat am Grab noch nicht geglaubt. Johannes hat geglaubt. Meine Lieben, diese Wirklichkeit zu sehen, ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, aber es ist ja so. Ich habe die früher immer ganz anders gesehen, dass ich denke, boah, die Jünger, die haben es so drauf gehabt, aber die mussten auch in diese Schule rein, in diese Schule, wo ich eben jetzt bin. Und der Romano Guardini, der schreibt in seinem Buch Der Herr, hier in meiner Ausgabe 443, dann sagt er, spricht er von Petrus, nämlich an dem Abend, wo er dann nach dem Abendmahl im Abendmahlsaal, dann sagt er, alles will er für ihn geben. Jesus aber schaut dieser Liebe auf den Grund und sieht, da ist nichts, worauf er sich wirklich verlassen könnte. Da ist nichts, worauf er sich wirklich verlassen könnte, schreibt der Romano Guardini. Und dann spricht er dasselbe da auch von den anderen Jüngern und sagt, die Jünger hören diese Worte, sie verstehen irgendeinen Zusammenhang, irgendein Bild und rufen freudig, nun wissen wir, nun glauben wir. Jesus aber sieht, was es um dieses Wissen und Glauben ist, nichts. Keine wirkliche Klarheit, keine wirkliche Überzeugung, nichts, was bleibt und trägt. Mein Lieben, sehr erschütternd war das für mich, beziehungsweise bedeutsam, als ich das gelesen habe hier in dem Buch Der Herr von Guardini. Und da möchte ich Ihnen gerne nachher noch mehr zu sagen. Ich möchte aber gerne nochmal zurück auf Ostern, auf Petrus und auf Johannes und auf diese Woche. Denn unser lieber Heiliger Vater hat am Anfang der Karwoche vom Palmsonntag eben den Romano Guardini zitiert, der Herr. Ich denke, ich lese nicht recht. Und dann hat er nämlich gesagt, diejenigen, die sich selbst für gerecht und dem Gesetz und den rituellen Geboten treu halten, erscheint dieser Freudenjubel als aufmüpfig. Er wird als ärgerniserregender Unfug empfunden. Und das ist dann weist er da nämlich darauf hin, auf Romano Guardini, der Herr in diesem Buch. Denn dann wird es auf einmal für mich klar, was er nämlich in der letzten Nacht gepredigt hat. Der Stein vor dem Grab hat seinen Teil getan. Jetzt sind wir dran. Nämlich, wo es dann heißt, wenn sie nicht reden, reden die Steine. Und das ist dieses Zitat, worauf ich hinaus will. Nämlich, am Palmsonntag ist der Jesus nach Jerusalem eingezogen und dann kamen die Pharisäer und sagten, was machen denn deine Jünger da für einen Quatsch? Und hat er nämlich gesagt, ich sage euch, wenn sie schweigen, also meine Jünger, werden die Steine schreien. So, und dann am Karfreitag haben nämlich die Jünger geschwiegen. Und darum ist diese Verbindung für mich so unausgesprochen und trotzdem so genial da, dass er genau dann in der Osternacht sagt, dass die Jünger verstummt sind, dass sie quasi nicht im Glauben sind oder die haben sich wieder für das Böse oder für die Sünde entschlossen. Und dann kommt tatsächlich das Grab bzw. der Stein und der Stein schreit. Und da sagt er nämlich, dass die Jünger nämlich verstummt sind angesichts der Ungerechtigkeit, die den Herrn verurteilt hat, den Meister verurteilt hat. Da waren die Jünger still. Angesichts der Verleumdungen und der falschen Zeugenaussagen, die der Meister erleiden musste, haben die Jünger geschwiegen. Und während der schwierigen und schmerzhaften Stunden der Passion haben die Jünger auf dramatische Weise ihre Unfähigkeit erkannt, erfahren, für den Meister etwas zu riskieren und zu seinen Gunsten zu sprechen. Schlimmer noch, sie haben ihn verleugnet, sie haben sich versteckt, sie sind geflüchtet, sie waren still. Es ist die Nacht des Schweigens des Jüngers, der sich erstarrt und gelähmt wiederfindet. Mein Lieben, das führt er darauf uns, überträgt er darauf uns, ohne zu wissen, wohin er angesichts so vieler schmerzlichen Situationen gehen soll, die ihn niederdrücken und umzingeln. Es ist der Jünger von heute, hören Sie das? Es ist der Jünger von heute, der in Anbetracht einer Wirklichkeit verstummt ist, die sich ihm aufzwingt, indem sie ihm den Eindruck vermittelt und, was noch schlimmer ist, Glauben macht, dass man nichts tun kann, um so viele Ungerechtigkeiten zu überwinden, die viele unserer Brüder in ihrem Fleisch durchleben. Mein Lieben, dieses Wort, hier möchte ich am liebsten eine Stunde Pause machen, denn was dahinter steckt, ist unglaublich, die viele unserer Brüder in ihrem Fleisch durchleben. Dass nämlich unser heiliger Vater uns so dermaßen in unser Fleisch führen will, in unsere Seele führen will, dass es in unserem Leibe wohnt, ist nur was zum Staunen. Dass ich nämlich wirklich zum Glauben komme. Sie kennen doch das Zitat, das ich immer zitiere von Professor Pieper, wie geht Glauben? Glauben heißt, ich halte das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr. Es geht nicht um ein Wissen, das ich weitergebe, sondern es geht um den Menschen, den ich lieb habe. Darum geht es. Und ich kann einen Menschen nur lieb haben, wenn ich wirklich bei mir selber bin. Sonst kommt das nur vom Kopf. Und das schreibt er nämlich dann in der Nacht gestern Abend. Es ist der verwirrte Jünger, denn er ist in eine erdrückende Routine eingetaucht, die ihn des Gedächtnisses beraubt, die Hoffnung zum Schweigen bringt und ihn an die Parole des »Man hat es immer schon so gemacht« gewöhnt. Es ist der verstummte und umnachtete Jünger, der sich schließlich in den Ausdruck des Kajaphas gewöhnt und ihn als normal betrachtet. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Und dann kommt es und sagt der Heilige Vater diesen Satz, und inmitten all unseres Schweigens, wenn wir auf so erdrückende Weise schweigen, dann beginnen die Steine zu schreien. Und der größten Verkündigung, die die Geschichte jemals in ihrem Schoß tragen konnte, Raum zu lassen. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Soweit diese Worte, meine Lieben, die mich total berühren von der Tiefe und der Wirklichkeit, worum es geht. Denn wissen Sie, worum es geht? Es geht um mich, es geht um Sie, um dich, um uns. Wenn wir Jünger Christi sein wollen, dann dürfen wir uns nicht verwirren lassen von einer bedrückenden oder erdrückenden Routine oder von den Worten, ach, was bringt das denn noch? Ach, es gibt so viel Ungerechtigkeiten. Oder die des Gedächtnisses beraubt, überlegen Sie mal, oder die Hoffnung zum Schweigen bringt, die uns verstummt und umnachtet. Dass wir eben wirklich mal schauen, was ist unsere Situation? Erkenne ich meine Situation als Sünde? Erkenne ich meine Situation als Sünder? Erkenne ich das Böse, das ich tue, als solches? Erkenne ich das? Und das Wort, was ich immer wieder zitiere von unserem Papst Benedikt in seiner Enzyklika über die Hoffnung, ich bin selber schuld an der Abstumpfung meines Gewissens, an der Unfähigkeit, das Böse in mir als solches zu erkennen. Da bin ich selber dran schuld. Meine Lieben, dazu gleich mehr. Ich möchte nämlich jetzt einmal von Romano Guardini, von Professor Guardini, ich sage lieber Romano Guardini, Ihnen einen Abschnitt vortragen, wo das rüberkommt. Er berichtet nämlich da über die Vergebung der Sünden. In meinem Büchlein über der Herr ist das Abschnitt 9, Seite 141. Und da kommt etwas rüber, als ich das las, da denke ich, das gibt's doch gar nicht. Genau darum geht es. Wenn ich sage, ich glaube, muss dieser Prozess, den wir jetzt hören, an den vier verschiedenen Fällen, müssen wir durchgegangen sein, ja, damit wir wirklich wissen, worum es geht. Dann sagt der Romano Guardini Folgendes. Da kamen sie und brachten einen Gichtbrüchigen zu ihm, der von vier Männern getragen wurde. Kennen Sie. Na, und dann? Er sprach zu dem, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und er stand auf und so weiter. Kennen Sie ja. Ne? Also er sagt zuerst, ja Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Na, und dann sagten die Schriftgelehrten, wie kann er denn so reden? Er lästert, ja wer kann Sünden vergeben, wenn nicht einer, Gott. Und dann sagt er eben, nimm deine Bahre, steh auf und geh. So, und dann sagt Romano Guardini, eine nachdenkliche Geschichte. Was mag wohl in dem Manne vorgegangen sein, der da geheilt wird? Meine Lieben, lassen Sie sich mal ganz drauf ein, auf diese Worte von Romano Guardini für uns. Und ich kann nur selber sagen, es ist erschütternd, wenn ich sehe, was in meinem Körper für Krankheiten sind, Krankheiten waren, und wenn ich sehe, dass die Ursachen aus meiner Seele kommen, wenn die Ursachen aus meiner verstopften, sündigen Seele kommen. Denn wenn wir den Ärzten glauben, und das tue ich, dass die sagen, dass über 90% der Krankheiten den Ursprung in der Seele haben, dann muss es ja wirklich eine Realität sein, die den Körper krank macht. Und da möchte ich dran. Und zwar, schreibt er, Romano Guardini, er hat an Gicht gelitten, schwer und seit langer Zeit. Wie er zu Jesus gebracht wird, kann er schon gar nicht mehr gehen. Das Leiden war furchtbar schmerzhaft und kaum Aussicht auf Besserung. Der Mann hat also dagelegen. Vielleicht hat er viel nachgedacht. Krankheit kann nachdenklich machen, wenn der Kranke nicht der Dumpfheit und Genusssucht des Krankseins verfällt, sondern in den stillen Raum vordringt, der im Leiden liegt. Mein Lieben, allein schon der Satz. Krankheit kann nachdenklich machen, wenn der Kranke nicht der Dumpfheit und Genusssucht des Krankseins verfällt. Als ich dann vor 6 Jahren meine Thrombose hatte, da habe ich ja auch gefragt, wo kommt das denn her? Ich hätte rumjammern können, denken, ja, jetzt habe ich Thrombose und wer weiß nicht, was und so weiter und so weiter. Aber wenn ich dann wirklich merke, stopp, eine Verstopfung der Adern, eben, dass es wirklich aus meiner Seele kommt, die schreit und dass es den Leib fühlt, dass es Herzrhythmusstörungen sind, dass Tinnitus da ist, Blutungen, Nasenbluten, Darmbluten, dass der Körper alle Alarmglocken läuten lässt, ja, und dass ich dann das wirklich ernst nehme. Und so müssen wir wirklich alle, mein Lieben, alle sind wir damit gemeint, spüren, ja, worum es in Wirklichkeit geht. Hat es mich nachdenklich gemacht? Oder geht es in diese Dumpfheit oder sogar in die Genusssucht des Krankseins, weil ich ja vielleicht dadurch Aufmerksamkeit bekomme? Wir wollen annehmen, so Guardini weiter, diesem Manne sei das gelungen. Er habe gelernt, in sich hineinzuschauen und sein Leben vor die Augen zu bekommen. Da hat er dann gemerkt, wie manches darin nicht stimmte. Hören Sie, was der sagt? Dieser Gelähmte, wie manches darin nicht stimmte. Hier war eine Pflicht versäumt, dort ein Menschen Unrecht getan worden. Immer wieder war er der Leidenschaft unterlegen, da er zum Denken Zeit hatte und sein Herz offen war, ist ihm deutlich geworden, was zutiefst im Unrechttun liegt. Nicht nur eine Verfehlung gegen eine Vorschrift oder gegen einen Menschen, sondern gegen etwas Ewiges. Und nicht nur gegen das Sittengesetz, sondern gegen etwas unendlich Großes und Kostbares. Er hat begriffen, dass es Sünde ist und sich gegen den Heiligen Geist richtet. Etwas Furchtbares, das an die letzte Majestät rührt. Mein Lieben, ich hätte diesen Satz früher nie verstanden. Ich hätte es nicht verstanden, dass das mit Sünde zusammenhängt. Früher hätte ich dann gedacht, genauso wie die Jünger Jesus gefragt haben, wo die Menschen umgekommen sind bei dem Turm, der da eingestürzt ist, haben sie gesündigt oder ihre Eltern? Ja, genau diese furchtbare Prädestination oder diese furchtbare verdrehte Bild Gottes, dass man meint, Gott würde strafen. Gott straft nie. Wenn Gott die Liebe ist, meine Lieben, dann wird er nie strafen, weil die Liebe nie straft und nie Gewalt ausübt. Gehe ich davon aus, dass Gott die Liebe ist, dann vertraue ich auch darauf, dann glaube ich auch das, dann glaube ich genau das. Darum ist die Sünde etwas anderes. Ja, wenn ich nämlich mich für das Leben verschließe, für die Liebe verschließe, für dass ich mich nicht annehme, sondern mich ablehne, das ist ja wie ein Krieg im eigenen Körper. Und dass dann der Körper eben krank wird, ist doch nur eine logische Folge. Und das nennt man Sünde. Und das ist nicht eine Strafe von Gott. Das ist nicht ein Wachrütteln Gottes, das ist auch nicht ein Zeichen Gottes, sondern es ist das, was ich gewählt habe. Mein schreiendes Nein, mein Druck, mein Ich will nicht lieben. Das ist gruselig, diese Wirklichkeit, aber ich kann es nur von mir selber bestätigen. Dann schreibt nämlich Guardini so wunderbar klar weiter, dann hat er weitergedacht an das Unrecht, das in seiner Umgebung geschah. Durch die Angehörigen, die Freunde, die Stadtgenossen, das Volk. Er hat gesehen, wie da immer eins ins andere ging und man die einzelne Tat gar nicht mehr für sich herauslösen konnte. Wie alles einen Zusammenhang bildete, sodass man bei aller Verantwortung des Einzelnen nicht mehr nur von der Sünde dieses einen Menschen reden konnte, sondern in der Sünde des einzelnen Menschen das große Gewebe der Menschenschuld ihr immer neues Angesicht gewann. Da ist ihm vielleicht auch sein Leiden in einem anderen Licht erschienen, nämlich er hat gesehen, wie oft Not und Leid aus der Schuld kommen, wie das Böse sie herbeiführt oder doch verschärft, zumindest ihnen den schlimmen Charakter gibt. Und vielleicht ist ihm eines Tages aufgeleuchtet, dass Sünde und Schmerz und Tod im Grunde ein dunkles Ganzes bilden, dessen Spitze das, woran die Verantwortung hängt, heißt Sünde. Der Zusammenhang heißt Schuld und Leid, das Ende heißt Tod. Nein, Lieben, das ist so schwer zu verstehen und trotzdem ist es so einfach. Es geht nicht darum, wenn ich was Böses tue, so der liebe Gott bestraft die kleinen Sünden sofort. Wenn ich das höre, ist das eine Verlästerung der Liebe des himmlischen Vaters. Sondern was Romano Guardini hier schreibt, ist wirklich eine Tiefe, eine Dimension, die ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich eine Folge meiner Sünde, eine Folge von dem, was ich gewählt habe. Ich habe in meiner Seele mich gewählt. Ich habe in meiner Seele das Nein geschrien. Ich habe in meiner Seele nicht vertraut, Gott, das schaffen wir, Vater, das schaffen wir. Ich bleibe bei dir, ich bleibe im Vertrauen. Ich habe meinen Dickkopf, meinen Willen, ja, das durchgedrückt und ich habe genau das bekommen, nämlich den Druck. Ich habe Widerstand aufgebaut in meiner Seele, dass ich den Widerstand in meinem Leib gefühlt habe. Mein Lieben, und es geht jetzt praktisch um den Weg zurück, dass ich an das Vertrauen wiederkomme. Und nicht um ein plumpes Ja, ich vergebe dir. Da werden wir gleich noch drei andere Varianten von Guardini hören. Sehr nachdenklich wird dieser Mann geworden sein und sehr ernst. Die Dinge sind ihm groß geworden, tief, schwer. Und er hat sich gefragt, was da wohl hinausführen könne. Da haben sie ihm von dem wunderbaren Meister erzählt, der den Menschen so mächtig helfe. Freunde haben ihn hingetragen, und nun liegt er vor ihm und hört das Wort, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da wird ihm ganz deutlich, ja, das ist die Hauptsache, die Vergebung. Mein Lieben, das ist die Hauptsache, die Vergebung. Das hat Petrus lernen müssen, das hat aber auch Johannes lernen müssen und die anderen Jünger auch. Jeder Mensch. Eine ruhige Klarheit steht in ihm. Jetzt ist alles in Ordnung. Darauf wird er auch noch geheilt und weiß, das gehört alles zusammen. Eins kommt aus dem anderen und nun ist alles neu. Meine Lieben, genau so ist es. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich habe keinen Blutverdünner mehr und keine Gestützstrümpfe und ich habe keinen Tinnitus und ich habe keine Herzrhythmusstörung mehr und ich habe keine Blutung mehr. Der Körper ist dadurch regeneriert. Vom Kopf her alles gewusst, aber wirklich tief in der Seele, das wirklich zu fühlen, ja, das ist so wichtig. Dass diese Ursachen wirklich im Körper aus der Seele kommen und in den Körper führen. Wissen Sie noch, wo ich letzten Mal von den Synapsen gesprochen habe, vom Gehirn? Dass eben, wenn wir in der Seele sind, dass eben diese Ausstrahlung in den Körper eine positive Ausstrahung hat. Wenn ich mich aber verschließe, dann wird das auch eine Ausstrahlung auf meinen Körper haben, auf mein Gehirn und auf die Synapsen. Und die meisten Synapsen in unserem Gehirn sind meistens dunkel und laut und negativ, eben nicht positiv, still und Licht. Und diese Dimension ist eine Dimension, worum es geht bei der Vergebung, meine Lieben. Wie aber der bissige Zweifel der Pharisäer dazwischenfährt, wer kann Sünden nachlassen außer dem einen Gott, hat er die Antwort gewusst, hier ist Gott. Das ist das erste Beispiel. Und jetzt kommt Guardini und bringt drei weitere Beispiele. Und das ist was für uns, mein Lieben, zum Nachdenken. Wenn wir nämlich dieser Gichtbrüchige wären, und wie würden wir reagieren, wenn wir über die Sünde nachdenken und über die Vergebung und über den Glauben? Da sagt er nämlich, So könnte die Geschichte gegangen sein, vielleicht aber auch folgendermaßen, also eine zweite Variante. Der Mann hat sich in seine Krankheit verloren, mit ihren Schmerzen und Linderungen, mit ihren Entbehrungen und kleinen Genüssen, mit der besonderen Sorgfalt, die ihn umgab, und der Ausnahmestellung, die ihm das Kranksein verschaffe, hat er sie zu einem Lebensinhalt gemacht. Er ist nicht in den inneren Raum eingedrungen, sondern immer nur von Äußerlichkeit zu Äußerlichkeit geglitten. Er hat genau das so gelebt, wie die Oberflächlichen sonst, nur im Krankenbett. Wenn dann die Sünde ihm ins Bewusstsein trat, hat er gesagt, das war nicht so schlimm, ich habe es nicht böse gemeint. Schweres habe ich mir nicht vorzuwerfen, ich habe weder gemordet noch gestohlen. Die anderen machen es auch nicht anders und überhaupt ist es Menschenart so. Im Übrigen hat er den Gedanken der Sünde wohl überhaupt ferngehalten. Dass Kranksein, Leiden und Sterben mit der Sünde zusammenhängen könne, hat er nie zugegeben. Das sei doch jedes eine Sache für sich. Oder ob etwa Unehrlichkeit mit Ansteckung etwas zu tun habe. Auf solche tiefgehenden Dinge, vollends wie die gemeinsame Verantwortung aller Menschen, hat er sich schon gar nicht eingelassen. Wie er dann zum Meister getragen wird und der von Vergebung und Sünden redet, findet er das sonderbar, indiskret. Er sei doch gekommen, um geheilt zu werden, was der Mann von Sünden rede. Und wie er endlich geheilt wird, denkt er, das Ganze sei eigentlich doch etwas sehr dramatisch zugegangen. Dieser Mensch hat nicht begriffen, was die Sünde ist. Er hat ihre Tiefe nicht erfahren, ihre Bedeutung nicht heraufkommen lassen, und so erfährt er auch nicht, was Vergebung ist. Meine Lieben, dieser zweite Beispiel, was Guardini schreibt, ist so furchtbar, aber ich hätte es früher auch nicht gedacht, dass eben die Leiden aus meinem Körper den Ursprung in der Seele haben. Und dass ich selber nicht geglaubt habe. Ich habe das, was ich weiß von der Lehre der Kirche, das habe ich gewusst, aber nicht geglaubt. Weil ich kann keiner Lehre glauben, sondern ich kann nur jemandem glauben, und zwar den, den ich lieb habe. Dafür muss ich aber eben halt wieder heimkehren, eben wie der verlorene Sohn in das Vaterhaus, wo der Vater wartet. Und wo ist das? In meiner Seele. In meiner Seele. Ich muss also wieder zurück, alle Wüsten durchschreitend, wie Papst Benedikt das schreibt, ja wieder heim in das Vaterhaus. Das muss ich erstmal erkennen, dass es darum geht, wieder in meine Seele zu kommen. Und das ist es, was ich möchte, meine Lieben, da mit Papst Franziskus und mit Papst Benedikt es Ihnen so ins Herz legen. Ja, lasst euch mit Gott versöhnen. Kommen Sie und kehren Sie heim in Ihre Seele. Und eilen wir, wie Papst Franziskus es heute gesagt, eilen wir, denn die Steine rufen, weil die Jünger schweigen. Die dritte Variante lautet folgendermaßen, ist auch etwas für unsere Zeit heute. Der Hergang könnte aber noch einmal anders gewesen sein, nämlich so. Der Mann ist ein ernster Charakter und hat viel über sich nachgedacht. Er hat sein persönliches Unrecht genau gesehen und entschieden verurteilt. Er hat es als Verletzung des Sittengesetzes erkannt, das Gebot Gottes, welcher der Gerechte und Heilige ist. Er hat sich schuldig gegeben und die Folgen dieser Schuld als berechtigt eingesehen. Ein Gedanke wie der eines Zusammenhangs aller Menschen in der Schuld ist ihm nie gekommen. Wenn jemand dergleichen sagte, hat er es abgelehnt. Jeder steht für sich, mit seiner Freiheit und mit seiner Verantwortung. An jedem sei es, das Beispiel anderer nicht zu befolgen und dem Anreiz nicht zu unterliegen. Ebenso wenig hat er Verständnis für die Einheit von Schuld und Leiden, von Sünde und Tod gefunden. Das seien doch zweierlei Gebiete, das Gewissen und seine Verantwortung hier, die körperlich-seelischen Vorgänge der Krankheit und Not dort. Wie er dann vor Jesus liegt und der von Vergebung redet, hat er das im Grunde nicht verstanden. Was soll Vergebung? Unrecht ist Unrecht und bleibt es. Der Mensch soll sich vornehmen, es nicht mehr zu begehen. Er soll sich bemühen, es besser zu machen. Im Übrigen bleibt seine Verantwortung. Das Dasein eines Menschen ist die Summe seines guten und schlimmen Tuns. Und daran ist nichts zu ändern. Gerade aber, dass ihm hier niemand etwas abnehmen darf, dass er da ganz in sich selbst steht, gründet ja die Würde des Menschen. Was soll da Vergebung? Sehen Sie, meine Lieben, wie hoffnungslos diese dritte Variante ist. Wie eingehaust würde Papst Benedikt das nennen, wie eingehaust in seinem Denken, raus aus der Liebe, überhaupt nicht mehr fähig, dialogfähig zu sein mit den Menschen, überhaupt nicht mehr fähig, Verantwortung zu tragen. Und dann kommt etwas, die vierte Variante, die hat mich sehr, sehr erschüttert. Nämlich, ja, wir können uns die Innenseite der Geschichte noch auf eine vierte Weise vorstellen. Dieser Mensch hat das Dunkle und Böse in seinem Tun wohl erkannt. Vielleicht wünscht er, er hätte das Böse nicht getan. Nun ist es aber getan und so will er es auch getan haben. In seiner Sünde steckt Kraft. Hören Sie sich das mal an. In seiner Sünde steckt Kraft. Mein Lieben, ich habe es nicht gewusst. Ich habe immer geglaubt, Gott ist ja meine Seele und mein Leben und mein Motor. Oh ja. Aber wenn ich nicht in der Liebe bin, bin ich ja nicht in Gott. Und dann bin ich in meiner Härte, dann bin ich in meiner Unzufriedenheit, dann bin ich in meinem Stolz, dann bin ich in meinem Richten, in meinem Urteilen und Verurteilen. Und da heraus nehme ich die Kraft zu leben. Als mir das aufging, konnte ich nur weinen. Ich konnte nur brüllen, ja, vor Scham und Reue, was ich da gemacht habe. Diese Erkenntnis, dass in der Sünde die Kraft ist, dass mein Motor nicht mein himmlischer Vater ist, sondern meine Sünde. Man könnte sagen, der Böse ist dann mein Motor. Dass er mich leitet, dem ich aber das Zugangsrecht gegeben habe. Ich bin selber da Täter und nicht Opfer. Unglaublich, und er spricht noch weiter, Guardini. Er sagt, so ist sie auch sein Stolz. Hören Sie das? In seiner Sünde steckt Kraft. So ist sie auch sein Stolz, genauso war es. Im Trotz schließt er sich mit seinem Tun zusammen. Eben nur im Trotz. Und ich mache das dennoch. Und das schaffe ich. Und ich werde es zeigen. Und ich habe Ehrgeiz. Und ich habe Ausdauer. Und ich schaffe das. Meine Lieben, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber bei mir war das so. Im Trotz schließt er sich mit seinem Tun zusammen. Und jetzt kommt's, liegt aber im Innersten dieses Tuns nicht Kraft, sondern Schwäche, dann kann daraus erst recht Stolz erwachsen. Und jener Trotz, der sich vor die innere Schwäche stellt, ist das nicht, das ist echt teuflisch, ja, sondern Schwäche, dann kann daraus erst recht Stolz erwachsen. Und jener Trotz, der sich vor die innere Schwäche stellt, wenn Schuld mit Leid zusammenhängt, und das wird schon so sein, ein solcher Mensch fühlt diese Zusammenhänge, dann ist es eben Schicksal. Er selber und seine Sünde und seine Kraft und seine Schwäche und sein Unglück und sein Stolz, das ist alles eins. Mein Lieben, das stimmt. Wenn ich das bei mir reflektiere, ist es genau so, dass eben hinter meiner Kraft, ja eben wirklich, der Stolz hängt, hinter meiner Kraft, dieser Trotz, und das schaffe ich oder das will ich nicht. Ja, bis zum Zerplatzen und bis zum Zerbrechen, das schaffe ich, das halte ich aus, das stehe ich durch, mit dem Kopf durch die Wand. Und was war dahinter? Schwäche. Weil ich nicht zugeben will, dass das nur Stolz ist, dass es nur mein Wille ist. Weil ich nicht, und das ist das Allertragischste, die Liebe des Vaters annehmen will, weil ich mein Geliebtsein vom Vater abgelehnt habe. Weil ich raus bin aus dem Vaterhaus, habe mir das Erbe genommen und bin gegangen auf eigene Faust. Buchstäblich eigene Faust. Und Guardini sagt, er hat auf Hilfe gehofft. Warum soll man den, der kann, nicht angehen? Er selbst würde sofort helfen, wo er die Möglichkeit hätte. Wie aber das Wort von der Vergebung kommt, verbittet er sie sich innerlich. Er will keine Vergebung. Wenn es ohne sie in den Untergang geht, dann sei es eben Untergang. Eben, er will keine Vergebung. Das heißt, er will nicht in seine Seele. Ein Wort noch, mein Lieben, einen Abschnitt noch. So und vielleicht noch anderes könnte man sich die innere Geschichte des Geheilten denken. Was da im Evangelium so schlicht steht, Vergebung der Sünden, was wir aus der Ähnlichkeit zwischen der Vergebung Gottes und jener der Menschen, etwa eines Vaters dem Kinde oder eines Freundes dem Freunde gegenüber, ohne weiteres zu verstehen glauben, ist in Wahrheit von Fragen erfüllt. Und dabei ist es doch die Hauptsache der frohen Botschaft. Jesus hat doch gesagt, dass er nicht gekommen sei, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Das heißt natürlich nicht, dass er die Gerechten ausschließen will, sondern dass es keine gibt. Hören Sie sich mal, was Guardini sagt, dass es keine gibt. Menschen, die sich nicht zu den Sündern rechnen, existieren für die Erlösung nicht. Richtiger gesagt, für sie besteht Erlöstwerden vor allem darin, dass sie ihre Sündigkeit erkennen. Was heißt denn, Sünder zu sein? Nicht nur gegen einen Menschen oder eine Sache, sondern gegen die ewig heilige Wahrheit und Gerechtigkeit gefehlt zu haben. Nicht nur zum ewigen Sittengesetz, sondern zum lebendigen, heiligen Gott im Widerspruch zu stehen. Im Letzten wiederholt die Sünde den alten Angriff Satans. Sie ist der grausige, sinnlose und doch bis in die Wurzeln erregende Versuch, Gott abzusetzen, Gott herunterzuziehen, Gott zu zerstören. So ist die Sünde auch gegen das heilige, gottentstammte Leben im Menschen gerichtet und wirkt sich dann in der Zerstörung des natürlichen Lebens aus. Sehen Sie diese Zusammenhänge, mein Lieben? Und darum geht es in der Vergebung um etwas ganz anderes. Nämlich, Vergebung bedeutet nicht etwa, dass Gott zu mir sagt, deine Tat soll ungeschehen sein. Sie ist geschehen und steht da. Auch nicht, dass er sagt, es ist nicht so schlimm. Es ist schlimm. Das weiß ich. Und schlimm vor Gott. Wieder aber nicht, dass Gott sich bereit erklärt, wegzublicken, die Sünde zuzudecken. Was hilft mir das? Ich will doch von ihr loskommen, wirklich los. Wenn man aber sagte, Vergebung bedeutet, dass ich Sünder bleibe, Gott mir aber in seiner Gnade die Heiligkeit zudenkt und ich so an ihr einen über alle Möglichkeit und Denkbarkeit gehenden Anteil erhalte, dann ist der Gedanke so verwickelt und voller Vorbehalte, dass er mit dem Sinn der Schrift nicht zusammengebracht werden kann. Vergebung bedeutet weiter nicht, dass Gott mir Kraft verhieße, die Sünde nicht mehr zu tun. Damit stünde das Getane immer noch da. Vergebung kann aber auch nicht heißen, dass das Ganze weggezaubert würde, als wäre Trug und Unsauberkeit. Wie soll man Gottes Reinheit mit einem solchen Gedanken verbinden können? Wir haben alle falschen Wege zur Deutung zu verstehen gesucht. Welcher bleibt uns noch offen? Und jetzt kommt es. Der einzige, jener, den der schlichte Sinn der Schrift und das Bewusstsein des gläubigen Herzens meint, dass ich durch Gottes Vergebung vor seiner heiligen Wahrheit nicht mehr Sünder, vor der tiefsten Verantwortung meines Gewissens nicht mehr schuldig bin. Das ist es, was ich will. Nur das. Wenn das nicht sein kann, soll die Schuld klar stehen bleiben. Es kann aber sein, dass diese Möglichkeit besteht, ist gerade Christi Botschaft. Ob Vergebung in diesem Sinn möglich ist, kann nicht von uns von irgendwelchen ethischen oder religiösen Voraussetzungen her ausgemacht werden, sondern es wird uns offenbart. Meine Lieben, soweit Guardini. Ich möchte Ihnen das versuchen mit meinen Worten nochmal rüberzubringen, was damit Versöhnung gemeint ist. Wenn ich weggehe von meinem Vaterhaus, komme ich raus aus meiner Seele. Dann bin ich nicht mehr in der Geborgenheit vom Vater, dann bin ich nicht mehr im Licht, dann bin ich nicht mehr im Glauben, nicht mehr in der Hoffnung, nicht mehr in der Liebe. Dann bin ich eben in den Begriffen, die Johannes vom Kreuz uns bringt, nämlich dann bin ich im Verstand, dann bin ich im Gedächtnis und dann bin ich in meinem Willen. Und jeden Tag, jede Situation, jede Minute, jede Sekunde, jeder Gedanke, der kommt, führt mich nämlich dann weiter weg vom Vater, es sei denn, ich lasse mich von seiner Liebe wieder zurückziehen. Jeder Gedanke des Richtens, jeder Gedanke des Urteilens führt mich weiter weg. Und so wie große Therese es beschreibt, Der Diamant, der meine Seele ist, wird von einem Tuch eingehüllt, von einem schwarzen Tuch. Und jeder Gedanke des Urteilens oder des Schimpfens oder des Ärgerns oder auch der Angst, jeder Gedanke verhüllt, man könnte sagen verpappt, ja, oder es betoniert es zu. Jeder Gedanke verschließt meine Seele und dadurch wird der Körper immer mehr in dieses Negative genommen und vom Bösen geleitet. Immer mehr sind wir dann in der Macht des Bösen. Und jetzt geht es wirklich darum zu sehen, was dann Versöhnung ist, was Vergebung ist, was wirklich Glauben ist. Dass wir wirklich uns aufmachen auf dem Weg nach Hause, nämlich eben in das Herz des Vaters, das heißt in meine Seele, in meinem Leib. Und das ist das so, das ist das. Wenn ich jemanden verletze, wenn mein Arm ab ist, ja, dann ist der Arm ab. Ich kann ihn nicht mehr dran nehmen. Ja gut, in der heutigen Wissenschaft ist schon viel, medizinisch schon viel möglich, aber es geht um die Haltung. Wenn ich eine Tat getan habe, ich habe jemanden ausgeschimpft, ihn verleumdet, ihn lächerlich gemacht, ihn verurteilt, dann habe ich das getan. Ich kann das nicht reparieren. Ich kann es nicht wieder gut machen. Der Arm ist ab. Ich habe gerichtet, ich habe geurteilt. Es geht um diese Dimension der Vergebung. Es geht um diese Wirkung von Sünde mit meinem Leib. Um diese Dimension geht es. Das ist das, was Petrus erkannt hat. Das ist das, was Johannes erkannt und gelebt hat. Dass er eben sieht, halt, ich habe den Herrn verleugnet. Es steht da. Und Jesus kommt, liebst du mich? Der hat nicht gesagt, ich vergebe dir. Der hat gefragt, liebst du mich? Und um diese Dimension geht es, mein Lieben, da komme ich nicht dran. Und dann bin ich jetzt selber als Priester drangekommen an diese Schuld, nämlich an meinen Härte, an meinen Richten. Wenn ich dann im Beichtstuhl sitze und sage, ich spreche dich los von deinen Sünden, was hat mich das in den Stolz gefahren, dass ich dann da als Richter sitze und dass ich dann die Menschen eben nicht in die Seele führe, sondern quasi sage, ich spreche dich los von deinen Sünden und jetzt ist alles gut. Nein, ich hätte das sagen müssen, was Papst Franziskus sagt am Donnerstagmorgen in der Krisermesse, dass er eben zu den Priestern sagt, hey, es muss Jesus bei euch Fleisch werden, die Liebe muss Fleisch werden und ihr müsst den Menschen sagen, wie der Sünderin, geh und sündige nicht mehr, nimm die Sünde ernst, geh und sündige nicht mehr. Tut das, mein Lieben, das hätte ich machen müssen. Und diese Schuld zu fühlen, wer will die mir denn wegnehmen? Ich hab's ihnen doch angetan. Mit dieser Haltung und sie in dieser Haltung gebracht. Ich kann doch nicht sagen, deine Schuld ist es dir vergeben, wenn ich dann noch weiter richte, sondern es geht doch darum, wie der Papst sagt, geh und sündige nicht mehr. Es geht doch dann da um diese Vergebung, die geschehen kann, nur wenn ich wieder nach Hause komme ins Vaterhaus. Wenn ich aber gar nicht nach Hause kommen will ins Vaterhaus, ja, dann ist ja gar keine Umkehr da. Dann bin ich ja gar nicht ein Jünger von Jesus, so wie Benedikt das sagt in seinem Jesusbuch von der Taufe und von dem Reich Gottes. Ich kann nur ein Jünger Jesu sein, wenn ich die Lebensweise führe, die Jesus lebt, nämlich in seiner Nachfolge. Es geht darum, in dieser Liebe zu sein. Es geht nicht darum zu richten. Und ich war ein Richter. Und jetzt, wenn ich jetzt beichte höre, ist das was ganz anderes. Und wenn ich jetzt beichte, ist das was ganz anderes. Und ich kann auch gar nicht sagen, geh auf Anhieb beichten, sondern ich muss doch fühlen. Ich muss doch den Ernst haben. Ich bin ja, meine Lieben, ich sage immer so gerne, die Schraube der Ernsthaftigkeit hat sich bei mir in den letzten Jahren so angedreht, dass ich wirklich spüre, wie ernst die Sünde ist, die Gott nicht will. Wie ernst wirklich die Situation ist, dass der Böse Macht über uns hat. Das sagt doch Benedikt an so vielen Stellen in seinem Jesusbuch, wie der Böse Macht über uns hat. Und wir es meinen, dass es gar nicht der Böse ist, sondern dass wir uns schon daran gewöhnt haben, an unsere Härte in unserer Seele. Dass wir uns daran gewöhnt haben, an unser Richten, an unser Urteilen. Dass wir eben meinen, ja, wir brauchen nur zu sagen, wir sind Sünder und Gott vergibt uns. Ja, aber wenn ich doch nicht umkehre, ich muss doch in die Liebe kommen. Es ist doch was Reales. Es ist doch wirklich was Reales. Und dass nämlich ich wirklich eben diesen Weg des Aufarbeitens, das ist mir auch jetzt mit dem Arbeiten im Studium vom Guardini aufgefallen. Papst Benedikt sagt bei dieser berühmten 193er Stelle gar nicht vergeben, sondern der sagt aufarbeiten. Das wird mir jetzt erst bewusst. Wissen Sie noch, die ich immer stelle? sage die Stelle, was geschieht da? Was ist Vergebung? Es ist, Schuld ist eine Wirklichkeit, eine objektive Macht. Sie hat Zerstörung angerichtet, die überwunden werden muss. Mein Lieben, dieses, das muss überwunden werden. Ich muss heim zum Vater, also ich muss gehen und dann muss das kommen. Es muss dann auf einmal, dann spüre ich, jetzt bin ich an der Reue dran. Jetzt komme ich da dran, jetzt komme ich auch da durch. Deshalb muss Vergebung mehr sein als ignorieren, als bloßes Vergessen wollen. Schuld muss aufgearbeitet, geheilt und so überwunden werden. Vergebung kostet etwas. Sehen Sie das? Auch von der Sprache her. Nein, dass es wirklich etwas Ernstes ist, aber es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, ja, ich vergebe, sondern dass ich wirklich aufarbeiten muss. Ich muss an meine Schuld, ich muss an meine Reue, ich muss an mein Leben dran. Ich muss sehen, dass der Ursprung in meiner Sünde liegt. Ich muss erkennen und spüren, dass ich nicht ein Leben lang immer das Opfer bin, sondern dass ich der Täter bin. Oder die 153er Stelle in Band 2. Das Unrecht, das Böse als Realität kann nicht einfach ignoriert werden, nicht einfach stehen gelassen werden. Es muss aufgearbeitet, besiegt werden. Nur das ist die wahre Barmherzigkeit. Eben, es muss besiegt werden. Ja, ich würde Ihnen noch so viel, aber ich habe ja zum Glück noch ein paar Vorträge, wo ich Ihnen das weiterbringen kann, was nämlich Jesus dann tut. Nee, wie er den Bösen besiegt, wie er eben wirklich den Bösen besiegt. Darin liegt es doch, die Kranken zu heilen. Wie sagt es dann Guardini in der 127er Stelle, wo eben heißt, nicht ärztlich, auch nicht einfach so, dass er durch Wunderkraft den geschädigten Körper neu aufbaut, sondern Jesus sieht hinter der Plage des Leibes und der Seele eine böse Macht, den Dämon, sagen wir richtiger den Satan. Der ist im Kranken und die körperliche Plage bedeutet nur eine Folge dieser furchtbaren Einwohnung. Gegen ihn wendet sich Jesus und vertreibt ihn mit der Kraft des Geistes. Dann verschwindet auch die Plage. Und weiter hinten sagt er das nämlich am Kreuz mit dieser gewaltigen Stimme. Wie er nämlich dann den Satan besiegt. Christus besiegt den Tod, indem er den bezwingt, der im Tode herrscht. Satan, der Feind der Erlösung, ist hier. Gegen ihn richtet sich Jesus. Nicht durch Magie überwindet er, nicht durch Geisteskraft, sondern dadurch, dass er der ist, der ist, unversehrt bis in die Wurzel. Lebendig durchaus. Nein, das Leben selbst, welches in der vollkommenen Liebe zum Vater begründet ist, das ist Jesu Macht. Der Ruf war ein wirkend Werden dieses Lebens in einem allgewaltigen Stoß der Liebe. Meine Lieben, und was heißt das jetzt, um wieder an den Anfang zurückzukommen, mit Petrus und Johannes? Die beiden haben diesen Weg der Umkehr gemacht. Johannes ist ihn schon gegangen, sonst hätte er nicht dastehen können und glaubte. Er war auch ein Eiferer. Er hatte auch seine Lektionen bekommen. Er war auch der mit seinem Bruder, der sagte, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Nein, sagt Jesus, so nicht. Dieser Eiferer hat gemerkt, dass es dann sein Wille ist. Aber er ist wieder zurückgekommen, er ist wieder in die Liebe, er ist in das Vertrauen gegangen. Er hat es gespürt und hat es auch bestimmt bereut. Und dann hat er Jesus geglaubt, ihm geglaubt, wirklich dieser Liebe des Vaters in Jesus Christus geglaubt. Oh ja. Und darum war er eben so weit, so frei und so in der Liebe, dass er eben sagen konnte, ja, ich glaube. Und Petrus musste das noch durchgehen. Er musste diesen Weg durch seine Sünden, durch seine Schuld, durch seine Mauer hindurchgehen. Aber es reichte eben nicht zu sagen, ich vergib dir, sondern dreimal hat Jesus dem Petrus gesagt, liebst du mich? Wissen Sie noch die Stelle, an der wieder auferstanden ist, wird jetzt bald wieder kommen. Wie er dem Petrus sagt, liebst du mich? Und er sagt, ja, Herr, hab dich gern. Liebst du mich? Ja, Herr, ich hab dich gern. Und Jesus geht ihm nochmal nach, geht nochmal darunter und verurteilt ihn nicht. Hast du mich gern? Mein Lieben, darum geht es. Es geht nicht um ein Äußeres, um etwas Äußerliches, sondern es geht nur darum, dass ich zu mir selber komme, dass ich mein Geliebtsein annehme, dass ich ganz in meine Seele komme, dass ich durch meine Schuld durchstoße. Und die Stelle, die ich immer so gerne zitiere, nämlich den Durchbruch ins Göttliche. Dass ich eben wirklich in meine Seele komme, da wo die Schuld drauf liegt und drüber liegt. Und dass wir uns bewusst machen, dass es eben nicht darum geht, einfach nur die Menschen zu heilen, sondern dass es darum geht, wirklich die Menschen in die Liebe zu bringen. Und dann erzittern wir ja immer alle, wenn man vom Bösen spricht oder vom Satan spricht, weil wir dann irgendwelche Hollywood-Bilder vor uns haben, sondern dass der Exorzismus, meine Lieben, etwas ganz anderes ist. Auch jetzt für mich auch. Ich kenne den Exorzismus, aber so, ja, kann der gar nicht wirken. Wenn ich doch wenn ich mit Wut in meinem Herzen gegen den Bösen bete, dann bete ich doch mit Wut. Ja, oder mit Kraft aus dieser Sünde heraus, dann kann das ja gar nicht wirken. Aber wenn ich jetzt praktisch den Exorzismus bete, dann bete ich nicht die Worte des Exorzismuses, sondern es ist ja was ganz anderes, sondern das ist, dass ich darum sage, kommt in eine Lebensform, das sagt nämlich Papst Benedikt in seinem Jesusbuch 210, da habe ich nur gestaunt, wie wahr das ist. Dann sagt er, weil die Welt von den Mächten des Bösen beherrscht wird, ist diese Verkündigung zugleich ein Ringen mit diesen Mächten. Hören Sie sich das an, meine Lieben. Ja, und wir haben Angst, wenn wir das Wort Exorzismus hören. Es geht nicht darum, um weiche Satan. Da hört kein Böse drauf. Sondern es geht darum, er sagt, den Boten Jesu geht es in seiner Nachfolge um eine Exorzisierung der Welt, um die Begründung einer neuen Lebensform im Heiligen Geist, die von den Besessenheiten löst. Hören Sie sich das mal an. Das heißt, wenn wir dann als Jünger Jesu wirklich ein Leben führen, wie Jesus es geführt hat, das heißt, nicht mehr richten, nicht mehr urteilen, nicht mehr verurteilen, dieses ganz einfache, simple Wort, was du nicht willst, dass man dir zufügt, das füge auch keinem anderen zu. Dass ich den Menschen in die Seele führe, in ihr Geliebtsein führe, dann lösen sich die Besessenheiten, dann lösen sich die Ängste, dann lösen sich die Härten, ja, dann lösen sich all diese negativen Kräfte, ja, von denen wir beherrscht werden. Dann ist es. Oder dass wir auch aufpassen, dass wir nicht einfach so die Hände auflegen und meinen, jetzt wäre der Mensch heil oder befreit, ja, sondern dann sagt Benedikt ganz klar, Seite 213, lesen Sie es nach. Magisches Heilen ist immer auch mit der Kunst verbunden, dem anderen das Böse zuzuwenden und die Dämonen gegen ihn einzusetzen. Herrschaft Gottes, Reich Gottes bedeutet gerade die Entmächtigung dieser Gewalten durch das Hereintreten des einen Gottes, der Gut, das Gute selber ist. Die Heilungsmacht der Boten Jesu Christi stellt sich dem magischen Spuk entgegen. Sie exorzisiert auch im Bereich der Medizin die Welt. Nur das Einswerden mit ihm kann der wahre Prozess der Heilung des Menschen sein. Meine Lieben, soweit für heute. Ich möchte gerne, dass Ihnen das bewusst wird, wo wir nämlich hingeführt werden durch unseren Papst Franziskus und durch unseren Papst Benedikt. Dass wir nämlich ganz in diesen Glauben geführt werden, ganz in dieses Vertrauen, aber dass ich weiß, ich habe es in der Hand. Kein Mensch kann es mir abnehmen. Kein Mensch. Und dass ich sage, auch dahin kommen kann und dahin kommen möchte, wo nämlich Johannes hingekommen ist und er sagt, ich glaube. Dass wir wirklich eine Entschlossenheit haben, nicht mehr zu sündigen. Dass wir wirklich einen Mut haben, diesen Weg zu gehen und sagen, ich will wirklich dahin kommen, keine Sünden, keine Kompromisse mehr, kein böses Wort. Keine üble Nachrede, keine Verleumdung. Und dass wir uns bewusst werden, dass wir die Struktur der Seele kennen müssen, wie Krialou das sagt. Wer die Struktur der Seele nicht kennt, kann Gott nicht kennen. Dass ich weiß, dass eben halt diese Prägung, die ich habe, eben gekommen sind, weil ich nicht mehr in diesem Bewusstsein der Seele lebe, wohne, könnte man sagen, biblisch gesagt, im Haus des Vaters. Gut, mein Lieben. So möchte ich Ihnen dann zum Schluss den Segen geben und ganz viel Mut an diesem Ostersonntag, dass Sie dann wirklich dieses Erlebnis haben, ganz tief in Ihrer Seele eben mit Christus beim Vater zu sein und dieses Licht zu spüren, diese Vergebung zu spüren, dieses Leben zu spüren, diese Offenbarung zu spüren. Gott segne Sie mit der ganzen Fülle des Himmels im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.
In Ewigkeit. Amen. Amen.
Vergelt's Gott an Pfarrer Fritz May aus Langenfeld bei Düsseldorf für seine Betrachtungen zum Osterevangelium nach Johannes. Er sah und glaubte. Diese Sendung können Sie wie immer noch einmal nachhören. Sie steht Ihnen in unserer Mediathek auf horeb.org in Kürze zur Verfügung. Dort finden Sie das Podcast-Angebot zur Spiritualitätssendung vom heutigen Ostersonntag. Außerdem können Sie wie immer eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Den erreichen Sie wieder ab Dienstagmorgen 9 Uhr unter der Rufnummer 08328 921 120. 08328 921 120 oder schreiben Sie eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Einen gesegneten und schönen Ostersonntag wünscht Ihnen Oliver Gierens.